Und kommt, nähert euch insgesamt, ihr Entronnenen der Nationen. Jetzt spricht Gott zu den Völkern der Welt. Es haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres geschnitzten Bildes tragen. Und seinen Gott flehen, der nicht retten kann. Tut kund und bringt herbei. Ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündet? Nicht ich, der Herr, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Jetzt wird auch wieder, werden die Völker wieder aufgerufen, realisiert bitte, wer hat die Zukunft in der Bibel öffentlich vorhergesagt? Und es hat sich so erfüllt. Wo gibt es das sonst? Und dadurch könnt ihr erkennen, dass ich der einzige Gott bin. Nicht nur der Gott Israels, sondern er will auch der Gott aller Völker sein. Nicht wahr? Und darum sagt er, die ganze Welt soll umkehren. Und das schon alttestamentlich. Jahrhunderte vor dem Missionsbefehl im Neuen Testament. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Sehen wir, das ist zentripetale Mission. Nicht wahr? Wir kennen auch die Fliehkraft. Die Fliehkraft, in der Physik allerdings eine Scheinkraft, die wirkt ja nach außen, oder? Man schwingt einen Stein an einer Schnur, lässt ihn los und dann fliegt das weg. Und die zentripetale Kraft wird in der Physik beschrieben als eine wirkliche Kraft, die zum Zentrum hinzieht, ja? Jetzt können wir das so sagen, im Alten Testament war die Mission sehr stark zentripetal. Gott sagt den Völkern, kommt, vom Ende der Erde her, kommt. Und so sehen wir, wie Leute gekommen sind. Wir denken an die Königin von Sheba, die aus dem Süden der saudischen Halbinsel ist sie gekommen zu Salomo, um die Weisheit Gottes von ihm zu hören. Und wir wissen von anderen Menschen, die große Reisen gemacht haben. Wir gehen bis ins Neue Testament und denken an den Kämmerer aus Äthiopien. Der kam aus dem Sudan, machte diese Weltreise bis nach Jerusalem, um den Gott Israels kennenzulernen. Und hat auch eine Schriftrolle gekauft, der Prophet Jesaja auf Griechisch. Nicht wahr? Gott sagt, kommet, wendet euch zu mir. Übrigens, diese Stelle hatte der Kämmerer schon gelesen, als er da wieder nach Hause ging und niemand ihm den Weg gezeigt hatte in Jerusalem. Und dann kam doch der Evangelist Philippus, ging auf den Wagen und er war schon in Kapitel 53. Und er sagt, verstehst du, was du da liesest? Wie sollte ich, wenn mich keiner anleitet? Wir sehen, es ist ganz schwierig, Jesaja allein zu lesen. Und darum machen wir Bibelstudientage, damit man Jesaja Kapitel für Kapitel so studiert. Und da hat er das schon gelesen. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Oh, ja, ich bin von Kusch gekommen. Ich möchte ja gerne. Ja, und im Neuen Testament sagt der Herr Jesus nicht mehr, die Völker sollen zu uns kommen. Er sagt nirgends, wir sollen in den Gemeinden warten, bis die Leute von selbst kommen und sagen, hallo, wir möchten so gerne etwas hören von euch. Da können wir meistens sehr lange warten. Es gibt solche Leute, die kommen. Das habe ich erlebt in Tadschikistan. Da gab es ja viele russische Baptistengemeinden. Aber unter der Verfolgung waren die ganz auf sich konzentriert. Und die haben unter den Tadschiken nicht groß missioniert. Und dann kam der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und da kam so eine Art Erweckung ins Land. Und da kamen Tadschiken in die russischen Gemeinden rein und kamen zum Glauben. Es ist also nicht so gewesen, dass man da im großen Stil rausgegangen wäre, sondern die kamen rein. Aber die neutestamentliche Mission ist die, dass der Herr Jesus sagt, Matthäus 28, geht hin und verkündet das Evangelium allen Nationen. Wir sollen hinausgehen bis zu den Enden der Erde. Und hier sagt Gott, alle ihr Enden der Erde, kommt. Und ich schließe noch ab mit den zwei letzten Versen. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden beschämt werden alle, die wider ihn entbrannt waren. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels. Hier haben wir das Thema der Rechtfertigung im Römerbrief alttestamentlich vorweggenommen. Nur durch den Glauben an den Herrn kann jemand von Gott gerecht gesprochen werden, indem er umkehrt und seine Knie vor ihm, dem wahren Gott, beugt. Ja, jetzt machen wir die große Pause. Wir haben gesehen, dass in Kapiteln 44, 45, wie gewisse Themen abschnittsweise immer wieder aufgenommen werden. Es ist also so ganz ähnlich wie in der Musik bei einem Rondo, wo ein Thema immer wieder kommt, ja, und dazwischen werden Zwischenteile eingeschoben. Und so haben wir also immer wieder das Thema, dass der Herr der einzig wahre Gott ist und die erfüllte Prophetie weist ihn als den Ewigen aus, aber die Götter der Heiden, die können die Zukunft nicht voraussagen. Und was in diesen Kapiteln so besonders vor uns steht, war also immer wieder diese Prophetie, ganz speziell Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft durch Medo-Persien, durch Kores, der namentlich erwähnt worden ist. Und dann haben wir auch ebenso wie beim Rondo zwischendurch Themen eingeschoben, wo der Blick bis ins tausendjährige Reich geweitet wird und gezeigt wird, wie Gott Israel schließlich zum Ziel bringt und wunderbar segnen wird. Und nun haben wir gesehen in Kapitel 45 am Schluss, wie Gott alle Völker anspricht und ihnen deutlich macht, dass er der einzig wahre Gott ist und dass alle Völker sich ihm zuwenden sollen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 46. Bel krümmt sich, Nebo sinkt zusammen. Ihre Bilder sind dem Sauntier und dem Lastvieh zuteil geworden. Eure Tragbilder sind aufgeladen, eine Last für das ermüdete Vieh. Sie sind zusammengesunken, haben sich gekrümmt allzumal und haben die Last nicht retten können. Und sie selbst sind in die Gefangenschaft gezogen. Wir haben in Kapitel 44 gesehen, wie unsinnig ist der Götzendienst. Man macht da ein Bild aus Holz. Ein Teil des Holzes braucht man, um Fleisch zu braten, sich zu wärmen. Und aus einem anderen Teil des Holzes macht man einen Gott. Und jetzt kommt hier noch ein neuer Gedanke dazu. Diese Götter, die müssen getragen werden. Und sie sind ziemlich schwer. Und zwar so schwer, dass die Menschen ihre Götter gar nicht gut tragen können. Zuweilen bei Prozessionen werden sie ja durch die Straßen getragen. Aber wenn das zu weit geht, dann braucht man schon einen Wagen und Vieh davor, um diese Götter zu tragen. Das habe ich ganz konkret so erlebt in Indien. Bin ich durch ein Dorf gereist, da war gerade das Fest des Schlangengottes. Und da habe ich die Menschenmassen gesehen in den Straßen, mit Farbe beschmiert gewisse im Gesicht und so ekstatisch aufgedreht. Und der Schlangengott wurde auf einem Wagen gezogen. Ja, da denke ich, gut, gehen kann eine Schlange nicht, aber mindestens kriechen. Nein, dieser Schlangengott kann nicht mal kriechen. Man muss ihn tragen auf einem Wagen. Und jetzt wird hier, Kapitel 46, damit eingesetzt. Muss ich vorstellen, die Perser kommen gegen Babylonien. Es hat bereits mehrere Schlachten gegeben Die Perser haben gesiegt und schließlich war dann der Höhepunkt die Eroberung Babylons, der Stadt Babylons, wie ich das schon beschrieben habe. Und da mussten natürlich auch die Götter vor den Persern in Sicherheit gebracht werden. Und so hat man sie evakuiert. Ein Gott der Babylonier war Bel, ein anderer Nebo. Und eben diese Bilder sind dem Saumtier und dem Lastvieh zuteil geworden. Sie mussten diese Tragbilder aufladen, aber das Vieh ist dabei ermüdet worden. Und zusammengesunken, haben sich gekrümmt und haben die Last nicht retten können. Und schließlich kamen diese Götter in Kriegsgefangenschaft der Perser. Und sich vorstellen, dass Menschen Götter in Kriegsgefangenschaft bringen können. Ja, ich meine, es ist nicht lustig, aber ich habe mir das immer wieder so überlegt, da kommt der Dalai Lama, tritt auf in Europa und große Menschenmassen in Europa bewundern diesen Mann, der sich ja als ein Gott bezeichnet. Und ich habe mir gesagt, aber was ist das für ein Gott? Die Chinesen sagen, du kommst nicht nach Tibet. Und da kann der Gott nicht nach Tibet gehen. Ja, man muss ein Gott kann doch machen, was er will. Und ich meine, er möchte nach Tibet. Aber er ist im Exil und kann nicht zurück. Ich meine, der Herr Jesus hat sich freiwillig in die Hände sündiger Menschen gegeben. Aber als sie zum Garten Gethsemane kamen und er gesagt hat, wen suchet ihr? Jesus den Nazaräer, sagt der Herr in Johannes 18, ich bin's. Oder wörtlich, ich bin. Und dann fielen die rückwärts zu Boden. Aber der Herr hat sich dann freiwillig verhaften und abführen lassen. Aber der Dalai Lama möchte nach Tibet, aber die Chinesen sagen nein. Und das muss man sich eben ganz klar vor Augen führen. Und Jesaja hilft uns zu überlegen, was wird in dieser Welt Gott genannt oder Götter? Es ist eine Verblendung. Und nun geht das weiter in Vers 3. Hört auf mich, Haus Jakob und aller Überrest des Hauses Israel. Da sehen wir ganz ausdrücklich, wird der gläubige Überrest angesprochen. Die ihr von Mutterleib an aufgeladen, von Mutterschoß an getragen worden seid. Und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und ich werde tragen und erretten. Wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mich ähnlich machen? Dass wir gleich seien. Sie, die Gold aus dem Beutel schütten und Silber mit der Waage da wägen, dingen einen Schmelzer, dass er einen Gott daraus mache. Sie beten an, ja, sie werfen sich nieder. Sie heben ihn auf, tragen ihn auf der Schulter und lassen ihn nieder auf seine Stelle. Und er steht da. Von seinem Ort weicht er nicht. Klar, die können ja auch nicht gehen. Ich habe einmal in Indien, war ich gerade zur Zeit des Festes von Ganesh, das ist der Elefantengott. Und der hat Beine. Aber ich habe gesehen, wie man auf Autos den Ganesh, also viele Statuen des Ganesh, hat man herumgeführt, um an allen möglichen Plätzen in den Dörfern und Städten aufzustellen. Ich habe mir gesagt, der hat Beine und kann nicht gehen, man muss die Autos für ihn einsetzen. Und dann setzt man ihn irgendwo hin und dort ist er, genau wie es da steht. Er steht da, von seinem Ort weicht er nicht. Und das soll ein Gott sein, der uns durchs Leben führt und in den Nöten des Lebens rettet. Wie so weiter? Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht. Diese Götter haben alle einen Mund und die sprechen nie. Das wird auch so betont in Psalm 115. Die Götter der Heiden haben Augen, sie können nicht sehen. Sie haben Hände, sie können nichts tun. Weder Gutes noch Böses. Sie haben eine Nase und riechen nicht. Sie haben einen Mund und sprechen nicht. Das wird hier wieder erwähnt. Niemand Niemanden rettet er aus seiner Not. Und jetzt kommt wieder ein Aufruf: Gedenket dessen und werdet fest, nehmet es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe in Zion Heil und Israel meine Herrlichkeit. Also Gott betont wieder, dass er von Anfang an schon die Zukunft vorausgesagt hat. Und eben sein Ratschluss immer wieder in der Geschichte zur Erfüllung gebracht hat. Und dann wird wieder gesprochen von diesem Mann, der von Osten kommen sollte. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her. So wie ein Adler, ja? Aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Das ist wieder dieser Kores, der von Osten kommen sollte, um Babylon zu besiegen und die Juden zu befreien. Ich habe auf dem Blatt noch genauere Informationen gegeben zu diesen Göttern der Babylonier, die in Vers 1 erwähnt werden, Bel und Nebo. Bel, das ist babylonisch oder akkadisch, sagt man, bedeutet der Herr. Bel heißt der Herr. Das ist verwandt mit kananitisch, hebräisch ist ein kananitischer Dialekt, Baal. Also der Gott Baal, Baal eigentlich, bei den Kananitern entspricht dem Bel bei den Babyloniern. Das heißt Herr. Die Sumerer nannten diesen gleichen Gott Enlil oder Elil. Sie haben ihn bezeichnet als König der Länder, also als König der Erde. Und interessant ist, wenn wir daran denken, 1. Korinther 10, Vers 20 sagt, hinter diesen Göttern stehen Dämonen. Der Teufel wird genannt in Johannes 12, 31, der Fürst dieser Welt. Das entspricht ganz diesem Enlil bzw. Bel. Dieser Gott Bel wurde auch bezeichnet als Göttervater, Götterkönig. Er verleihe, sagten die Babylonier, zusammen mit dem Himmelsgott An, Königswürde. Also die Könige von Babylon, die hätten die Würde von Bel empfangen. Aber was ist dann mit Belsazar geschehen? Daniel, als Prophet des wahren Gottes, sagte, dass er gewogen worden ist und zu leicht empfunden und dass sein Reich den Medern und Persern gegeben wird. Und noch in der Nacht ist es geschehen. Nein, der Gott der Bibel verleiht Königswürde und nimmt sie auch weg. Er wurde dargestellt durch das Bild eines Wildochsen. Die Sturmflut, das sei seine Waffe gewesen. Er sei der Urheber der Sintflut gewesen. Nicht wahr? Die Babylonier kannten ja auch die Sintflut, so wie Völker in allen Kontinenten Überlieferungen der Sintflut haben. Und da haben sie also behauptet, Bel sei der Urheber der Sintflut gewesen. Sie haben diesen Abgott an die Stelle des wahren Gottes gesetzt. Und sie lehrten, Bels Befehl sei unwiderruflich. Er wache über die Ordnung der Welt und er sei der Besitzer der Schicksalstafeln. Immer der Gott, der die Schicksalstafeln hatte, in der babylonischen Mythologie, das war der Gott, der die Welt regieren konnte. Und jetzt verstehen wir, warum Gott hier sagt in Vers 10, Erkennet, dass ich von Anfang an das Ende verkünde, von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ihr braucht keine Schicksalstafeln. Er bestimmt den Lauf der Welt. Und darum war der Sturz des babylonischen Reiches damals ein ganz wichtiger Beweis, wer der wahre Gott ist. Eben nicht Baal. Sogar seine Bilder kamen in die Kriegsgefangenschaft. Diese schweren Bilder, unter deren Last das Vieh seufzte. Weiter ist zu sagen, dieser Gott Baal hatte in der Mythologie eine Gemahlin, Ninlil. Seine auserwählte Stadt war die babylonische Stadt Nippur. Und nun, Belsazar. Auf Akkadisch haben wir ausgesprochen Bel Shara Uzur. Das heißt, Bel schütze den König. Und merkt man jetzt die Ironie in der Bibel, dass eben die Perser kamen, durch einen Schwertstreich wurde Belsazar beseitigt und so hat sich der Name nicht erfüllt. Aber im Kontrast dazu dieser Hebräer in Babylon, namens Daniel. Der Name heißt, Gott ist mein Richter. Dani, mein Richter, El, Gott, Daniel. Und Richter, Dan, wird benutzt im Sinn von Richter, also der Ankläger, aber auch der Advokat, also der vor Gericht zum Recht verhilft. Und so heißt Daniel, Gott ist mein Richter, oder eben der mir Recht verschafft. Und das hat sich erfüllt. Israel musste gestraft werden, aber Gott hat das vorausgesagt. Wegen ihrer Sünde müssen sie nach Babylon. Aber Gott hat festgelegt, 70 Jahre ist die Zeit Babels. 609 bis 539. Und dann war es vorbei. Und Gott hat den Juden wieder Recht verschafft und sie durch Kores ins Land zurückkehren lassen. Dann in Vers 1 wird auch Nebo erwähnt, akkadisch Nabu. Er wurde dargestellt bei den Babylonen als Sohn Marduks. Merken wir, der wird da dargestellt als Sohn Gottes. Während Bel als Göttervater verehrt wurde. Der Satan ahmte in den Religionen eben Dinge, die Gottes Wesen betreffen, nach. Und darum findet man in allen möglichen Religionen immer wieder Göttersöhne. Auch die Kaiser haben sich ja als Gottessohn oder Sohn der Götter verehren lassen. Und man findet zum Beispiel auch in verschiedenen Religionen Paare von drei Göttern. Im Hinduismus, auch bei den alten Ägyptern. Und dann so törichte Filme, die auch fachlich, inhaltlich so schlimme Fehler enthalten wie Zeitgeist. Das ganze Zeug geistert ja auf dem Internet rum, in YouTube und so weiter und bringt viele Leute in Verwirrung. Und da wird natürlich auf diese Art wird da argumentiert, seht ihr, da gibt es Parallelen in den Religionen, das Christentum ist gar nichts Spezielles. Ja, natürlich. Der Satan hat das immer wieder nachgeahmt. Auch die Tempel, ob das jetzt in Japan ist oder irgendwo in Afrika, die Parallelen sind da zum, oder in Indien, die Parallelen sind da zum Tempel Gottes. Aber der Tempel Gottes war ja das Vorbild, nach dessen Vorlage mussten die Israeliten den Tempel auf Erden machen. Es war ein Abbild des Urbildes im Himmel. Und der Teufel kannte ja auch das Urbild im Himmel, denn die Bibel sagt, dass er Zugang hat zum Thron Gottes im Himmel. Und so wurden auch die Menschen in anderen Religionen inspiriert, solche Tempel zu machen, aber nicht zur Ehre des wahren Gottes, sondern zur Ehre dieser Abgötter. Und eben diese Dreiheiten von Göttern, das ist natürlich auch eine schlimme Perversion. Denn die Bibel lehrt ganz klar, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht drei Götter. Aber in der einen Gottheit gibt es drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und da sehen wir also, Marduk, Nebo wurde als Gottes Sohn verehrt, Sohn von Marduk. Er war der Stadtgott von Babylon. Zuerst von Babylons Nachbarstadt Borsippa. Marduk war der Stadtgott von Babylon. So. Und das war also der Sohn des Stadtgottes von Babylon. So. Haben wir verstanden? Also Nebo, der Nachbarstadt Borsippa, und sein Vater Marduk wurde als Gott von Babylon verehrt. Übrigens, in dem Namen Nebukadrezar, 30 Mal wird der babylonische König so genannt, Nebukadrezar, und 61 Mal Nebukadnezar. Das sind zwei verschiedene mögliche Schreibweisen im Hebräischen für den Namen. Dieser Name heißt im Akkadischen, im Babylonischen ausgesprochen Nabukudurri-Uzzur. Im Hebräisch ausgesprochen Nebukadnezar. Das heißt Nabu, Nebo, schütze die Krone. Aber eben, auch dieser Name hat sich dann nicht erfüllt. Das babylonische Reich musste fallen. Es gibt dann in der Bibel auch andere Personen, die erwähnt werden, wie zum Beispiel Nebusaradan in 2. Könige 25. Da kommt auch dieser Gott Nabu drin vor. Nabu hat Samen gegeben. Oder Nebuschasban in Jeremia 39. Dieser Nabu war der Gott der Schreibkunst. Merkt man jetzt die Ironie Gottes in Daniel 5? Da hat doch Belsazar diese Feier gemacht und hat die sogar Tempelgefäße der Juden bringen lassen, um sie zu entweihen. Ja, in lästerlicher Art und Weise. Und dann plötzlich erschien an der Wand eine Schrift. Und keiner der Weisen Babylons konnte die Schrift deuten. Dabei standen doch diese Weisen, diese Priester auch in direktem Kontakt mit Nabu, dem Gott der Schreibkunst. Und sie konnten die Schrift nicht lesen. Und dann kommt die Erinnerung, es gibt da einen Hebräer. Der hat schon früher unter Nebukadnezar ganz erstaunliche Dinge, Geheimnisse lüften können. Und Daniel kommt und er liest die Schrift. Mene, mene, tekel, upharsin. Übersetzt die Schrift und erklärt die Bedeutung. Nabu hat vollkommen versagt. Er war auch Gott der Weisheit. Aber Gott hat die Weisheit der Weisen zunichte gemacht. Ja, das zu diesen Göttern. Und jetzt haben wir doch in den Versen 3 und folgende bis 5 gesehen, der wahre Gott sagt, ich trage euch durchs Leben. Und bis ins Greisenalter werde ich euch tragen. Also ich bin nicht ein Gott, der wie die Götter der Heiden an Prozessionstagen von den Menschen durch die Gassen getragen werden muss, oder ein Gott, der vor den Feinden aufs Vieh aufgeladen, evakuiert werden muss. Nein, ich bin der Gott, der euch trägt. Das ist wunderbar. Wir müssen nicht Gott tragen, sondern Gott trägt uns. Und daran muss man auch denken, wenn man eben zu tun hat im Katholizismus mit all diesen Umzügen, wo eben auch diese Statuen durch die Straßen getragen werden. Das ist 100% dasselbe wie in den heidnischen Religionen. Darum wird ja die katholische Kirche in der Bibel auch Babylon genannt, in Offenbarung 17 und 18. Ja, aber der wahre Gott trägt uns durchs Leben und auch durch die schwierigen Zeiten des Lebens. Aber Verse 6 und 7 sagen, die falschen Götter muss man tragen, sie können nicht retten, nicht helfen. Und die Verse 8 bis zum Schluss haben wir gesehen, richten sich an den Gottlosen, der doch umkehren soll zu dem wahren Gott. Es heißt da, Vers 8, gedenke dessen und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Und Die Abtrünnigen, das sind also die, die abgefallen sind von dem wahren Gott. Die sollen sich doch bewusst werden, bedenken, dass der wahre Gott sein prophetisch angekündigtes Wort immer erfüllt hat. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 47. Da finden wir nun die Prophetie über den Fall Babylons. Steige herunter und setze dich in den Staub, Jungfrau Tochter Babel. Setze dich hin zur Erde ohne Thron, Tochter der Chaldäer. Denn nicht mehr sollst du Weichliche und Verzärtelte genannt werden. Babel wird hier beschrieben als eine Frau. Es geht eben hier um die Stadt Babylon. In der Bibel werden Städte immer wieder mit Frauen verglichen. Zum Beispiel Zion ist die Tochter Zion. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass das Wort ihr im Hebräischen wie auf Deutsch, also ihr Stadt, wie auf Deutsch weiblich ist. Und darum wird es eben verglichen mit einer Frau. Also im Gegensatz zur Tochter Zion, die Tochter Babel. Aber hier sagt nun Gott zur Tochter Babel, diese Königstochter, sie soll sich in den Staub setzen. Sie wird besiegt werden, nämlich durch die Perser. Und wenn wir bedenken, Jesaja hat das lange vor der babylonischen Gefangenschaft gesagt. Also die Juden wussten im Voraus, bevor die babylonische Gefangenschaft kam, wussten sie schon, dass Gott Babel besiegen wird. Und dass sie schließlich in den Staub gesetzt wird. Und sie wussten auch, wer es sein sollte. Kores aus dem Osten. Vers 2, nimm die Mühle und mahle Mehl, schlage deinen Schleier zurück, ziehe die Schleppe herauf, entblöße die Schenkel. Warte durch Ströme, aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen deine Schande. Also Babel verliert alle seine Würde, wenn es dann erobert wird. Es wird also verglichen mit einer Frau, die ihre Würde verliert. Und interessant ist, dass im Zusammenhang mit dem Entblößtwerden wird gesagt, entblöße die Schenkel. Das wird als Schande hingestellt. Aber wenn wir denken, wo ist unsere Kultur hingekommen, wenn man mit einem Minischüpp, ja, akzeptiert sein kann vom gesellschaftlichen Geschmack. Aber nach der Bibel ist es so, wenn eine Frau die Schenkel aufdeckt, ist es eine Schande. Da merken wir wieder, wie weit die Maßstäbe von der Bibel weggegangen sind. Das nur so als Klammersatz. Vers 3. Aufgedeckt werde deine Blöße, ja gesehen deine Schande. Ich werde Rache nehmen und Menschen nicht verschonen. In diesen Kriegen der Perser gegen Babylon. Und jetzt sprechen die Juden. Unser Erlöser, der Herr der Heerscharen ist sein Name, der Heilige Israels. Das wird so eingeschoben. Israel weiß, wir können nur auf einen hoffen. Babylon ist für uns zu stark. Aber er ist unser Erlöser. Jetzt geht es weiter. Sitze stumm und gehe in die Finsternis, Tochter der Chaldäer. Die Chaldäer, das waren das wichtigste Volk von Babylonien. Denn nicht mehr sollst du Herrin der Königreiche genannt werden. Interessant, damals, als Jesaja das geschrieben hatte, war Babylonien gar noch nicht ein Weltreich. Und hier wird schon gesagt, der Tag kommt, wo du nicht mehr Herrin der Königreiche sein wirst. Ich war ergrimmt über mein Volk. Ich entweihte mein Erbteil und ich gab sie in deine Hand. Jetzt sagt Gott, jawohl, mein Volk wegen seiner Sünde, wegen seines Götzendienstes wird von Babel einmal bestraft werden. Also hier wird die babylonische Gefangenschaft schon vorausgesagt. Aber auch deren Ende, in dem dann Babel schließlich von Gott bestraft werden soll. Und das ist wichtig, denn sonst könnten die Heiden sagen, ja, seht ihr Juden, da, als ihr in die Gefangenschaft ging nach Babylon, da hat euer Gott versagt. Ja? Aber Jesaja hat schon längst im Voraus gesagt, jawohl, ich werde mein Volk bestrafen, aber nicht durch irgendeine Nation. Es wird Babel sein. Das konnte man damals noch nicht herausfinden. Damals, zur Zeit von Jesaja, war ja Assyrien die Weltmacht Nummer eins. Aber er sagt schon voraus, dass Babel das Volk der Juden bestrafen wird. Ich entweihte mein Erbteil und ich gab sie in deine Hand, die Hand Babels. Du hast ihnen kein Erbarmen erzeigt. Auf den Greis legtest du schwer dein Joch und du sprachst, in Ewigkeit werde ich Herrin sein, so dass du dir dieses nicht zu Herzen nahmst, das Ende davon nicht bedachtest. Sehen wir, Gott sagt zwar, dass Babylon Israel bestrafen sollte, aber er erklärt hier, dass diese Bestrafung dann ausgeführt wurde, deutlich über das Maß hinaus. Also, dass sich die Babylonier eben vergangen haben an den Juden. Und das würde wieder bestraft werden. Weiter, Vers 8. Und nun höre dieses, du Üppige, die in Sicherheit wohnt, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und gar keine sonst. Und das Problem des Hochmuts. Ich werde nicht als Witwe sitzen, noch Kinderlosigkeit kennen. Dieses beides wird über dich kommen. In einem Augenblick, an einem Tag. Kinderlosigkeit und Witwentum. Das kam an diesem Kalendertag, als die Perser Babylon eroberten. Ohne Belagerungszeit, an einem Tag, wurden die Tore geöffnet und Babylon erobert. In vollstem Maß werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien, trotz der gewaltigen Zahl deiner Bannsprüche. Jetzt kommt ein neues Thema dazu. Magie und Zauberei in den Religionen. Und du vertrautest auf deine Bosheit. Du sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt. Und du sprachst in deinem Herzen, ich bin's und gar keine sonst. Aber es kommt über dich ein Unglück, das du nicht wegzaubern kannst. Und ein Verderben wird über dich herfallen, welches du nicht zu sühnen vermagst. Und plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, die du nicht ahnst. Und jetzt spricht Gott ganz ironisch über Magie und Astrologie. Tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner Zaubereien, worin du dich abgemüht hast von deiner Jugend an. Wo war die Jugend von Babel? Ja, was ist die Jugend einer Stadt? Wir können das so herausfinden. In Jeremia 2 sagt Gott zu Israel, als du jung warst, ich gedenke der Liebe deiner Jugend, als du hinter mir hergingst durch ein unbesätes Land. Da beschreibt Gott das Volk Israel, befreit aus Ägypten. Am Sinai wurde der Bund geschlossen, der Ehebund. Und das war die Jugendzeit von Israel. Als das Volk begann, als Volk zu existieren und eben im Bund vom Sinai mit Gott verbunden wurde. Und wo ist die Jugend Babylons? Ja, da, wo der Anfang war. 1. Mose 11. Und jetzt sehen wir, Gott sagt, Menge deiner Zaubereien, worin du dich abgemüht hast von deiner Jugend an. Und da sehen wir, dass der ganze Turmbau von Babel, das ja ein Zikkuratbau war, das war im Zusammenhang mit Abgötterei und Magie. Das war eben ein Tempelturm, ein abgöttischer Tempelturm. Und jetzt sagt Gott, vielleicht kannst du dir Nutzen schaffen. Also vielleicht kannst du mit Magie das abwenden, was Gott beschlossen hat, dass Kores Babylon erobern wird. Vielleicht kannst du dir Nutzen schaffen. Vielleicht wirst du Schrecken einflößen. Da haben die Perser Angst und kommen gar nicht. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie mögen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternebeschauer, welche jeden Neumond, also jeden Monat, kundtun, was über dich kommen wird. Jetzt sollen doch die Astrologen da etwas machen. Aber dann kommt Gottes Urteil. Siehe, sie sind wie Stoppeln geworden. Feuer hat sie verbrannt. Vor der Gewalt der Flammen konnten sie ihr Leben nicht retten. Es war keine Kohle, um sich zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen. Also sind dir geworden, für welche du dich abgemüht hast. Also die Götter wurden verbrannt und zerstört. Man konnte nicht mal ein wärmendes Feuer machen aus diesen Göttern. Und weiter, deine Handelsgenossen von deiner Jugend an, sie irren umher, ein jeder nach seiner Richtung hin, niemand hilft dir. Ja, Babylon hat natürlich Welthandel getrieben mit verschiedenen anderen Nationen. Aber wenn dann die Not kommt, wo sind die Handelspartner, die dann eingreifen würden? Es ist so wie bei uns, wenn jemand plötzlich sieht, ach, jetzt kommt der Konkurs, unverschuldet. Wo sind die Partner, mit denen man Freundschaft gepflegt hat, jahrelang? Die hauen alle ab. Niemand hilft. Und so wird hier gesagt, mit Babel geht es auch so. Wenn die Not kommt, dann sind diese alten Freunde vom Handel her, die sind nicht mehr da. Ein jeder nach seiner Richtung. Niemand hilft dir. Ja, und dann kommen wir zu Kapitel 48. Gott spricht wieder zu seinem Volk. Hört dieses Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel, Gottes Kämpfer, genannt und aus den Wassern Judas hervorgegangen seid, die ihr schwöret bei dem Namen des Herrn und des Gottes Israels rühmend gedenkt, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit. Denn nach der heiligen Stadt nennen sie sich und sie stützen sich auf den Gott Israels. Der Herr der Heerscharen ist sein Name. Also Gott spricht zu einem Volk, das äußerlich ihn verehrt, aber im Herzen ist es gar nicht echt. Das Problem heute der Namenschristenheit. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, heißt es in 2 Timotheus 3, Vers 5, aber ihre Kraft verleugnen sie. Sie bekennen sich schon, ja, ich gehöre auch zur Kirche, ja, ich bin auch getauft worden. Ich weiß, das sind nicht die Atheisten, die sie ganz klar distanzieren, das sind dann die, die sich zum Christentum bekennen, aber es ist nur äußerlich. Und so spricht Gott dieses Volk an, das nur so äußerlich sich zu Gott bekennt. Und dann sagt der Vers 3, ich habe das Frühere vorlängst verkündet. Und aus meinem Munde ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen. Plötzlich vollführte ich's und es traf ein. Ja, das ist so interessant, wie man in der Bibel lesen kann, das und das wird geschehen. Man denkt vielleicht, wann wird das in Erfüllung gehen? Und Gott sagt, plötzlich trifft es ein. Und das hat mich schon irgendwie auch überrascht, so in den vergangenen Jahren, wo ich besonders eben mal alle erfüllte Prophetie aus unserer Zeit so systematisch sortiert habe, in diese Listen mit 175 erfüllten Prophezeiungen. Und bei so manchem musste mir sagen, das ist geschehen und man hat es eigentlich gar nicht so beachtet. Und dann kann man das in Vorträgen, nachträglich oder in Büchern zeigen, seht ihr da, was da geschehen ist in diesem Krieg mit Israel und da, was da mit Jordan geschehen, alles hier beschrieben. Plötzlich. Also noch schneller, als man es eigentlich gedacht hat. So dass man das manchmal sogar verpassen kann und dann erst im Nachhinein sieht, ach ja, natürlich, das steht ja in der Bibel. Plötzlich vollführte ich's und es traf ein, weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn von Erz ist. So habe ich es vorlängst dir verkündet, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen möchtest, mein Götze hat es getan und mein geschnitztes und mein gegossenes Bild hat es geboten. Du hast es gehört. Betrachte es alles. Und ihr? Wollt ihr es nicht bekennen? Also Gott sagt, ich habe diese Prophetie extra im Voraus so verkündet, damit ihr im Nachhinein seht, jawohl, der Gott der Bibel hat das vorausgesagt, es hat sich so erfüllt und das hat nichts zu tun mit den anderen Religionen. Und Gott sagt, das ist eben, das habe ich extra so gemacht, weil ihr so hartnäckig seid. um euch zu überführen. Und das zeigt also, erfüllte Prophetie ist auch für die Evangelisation eine ganz wichtige Sache, um verhärtete, verstockte Leute zu überführen. Und ich lese weiter, Vers 6. Du hast es gehört, betrachte es alles. Und ihr wollt ihr es nicht bekennen? Von nun an lasse ich dich Neues hören und verborgen Gehaltenes und was du nicht gewusst hast. Ich war damals, war die Bibel noch nicht abgeschlossen. Und Gott hat durch Jesaja weitere Dinge enthüllt. Und auch durch die Propheten, die danach kamen, bis Malachi. Und dann kam ein Schweigen. Für einige Jahrhunderte. Und dann hat Gott noch einmal durch Schriftpropheten gesprochen, wie Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Paulus, Judas, Jakobus. Aber dann wurde die Offenbarung abgeschlossen. Heute können wir nicht mehr sagen, dass Gott nochmals Neues verkündigt. Jetzt ist es abgeschlossen und der Judasbrief sagt uns, er wurde extra geschrieben, um zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Jetzt müssen wir für diese überlieferte Wahrheit im Wort Gottes, alles im Neuen Testament, dafür müssen wir kämpfen, aber nicht uns ausstrecken nach neuen Offenbarungen. Aber hier war das eben noch nicht so und so sagt Gott, und jetzt kommt noch Neues. Von nun an lasse ich dich Neues hören und verborgen Gehaltenes und was du nicht gewusst hast. Jetzt ist es geschaffen und nicht vorlängst. Und vor diesem Tag hast du nicht davon gehört, damit du nicht sagen möchtest, siehe, ich habe es gewusst. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war von längst her dein Ohr geöffnet, denn ich wusste, dass du gar treulos bist und dass man dich von Mutterleib an einen Übertreter genannt hat. Also Gott sagt, jetzt erzähle ich ganz neue Prophetien, die in früheren Schriften noch nicht gestanden sind, damit wirklich klar ist, ich habe es gesagt, niemand hat das schon vorher auch schon verkündigt, damit wirklich deutlich wird, wer der wahre Gott ist. Und dann Vers 9, um meines Namens willen verziehe ich meinen Zorn und um meines Ruhmes willen bezwinge ich ihn, dir zu gut, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht wie Silber. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott sagt, dass er Israel schließlich vergeben wird und dieses Volk wiederherstellen wird. Aber das wird er nicht machen, weil dieses Volk an sich ein so gutes Volk war. Denn Israeliten sind genauso Sünder wie alle anderen Völker. Und die Geschichte hat gezeigt, es ist die Geschichte eines Volkes von Sündern. Und man kann nicht sagen, dass Gott sein Volk eben wiederherstellt, wie wir das heute sehen, wie die Juden zurückkehren aus aller Welt, der Staat wieder gegründet wird. Das ist alles ein Prozess bis dann zum tausendjährigen Reich, wo Israel vollkommen wiederhergestellt wird. Gott sagt, ich tue es um meinetwillen. Wegen der Ehre meines Namens. Das wird auch so gesagt in Hesekiel 36. Gott sagt, ich werde euch sammeln aus allen Nationen und euch in euer Land bringen. Aber nicht wegen eurer Treue, sondern wegen meines heiligen Namens. Damit die Völker nicht sagen können, was ist das für ein Gott? Der hat Israel auserwählt und bringt es nicht zum Ziel. Aber darum wird das eben vorbei sein, dieses Bild von einem heimatlosen, staatenlosen Juden, der gehasst, geächtet, von Ghetto zu Ghetto wandert und von Stadt zu Stadt. Vorbei. Um meinetwillen. Aber ich muss noch ergänzen, in Jeremia 31 steht noch ein anderer Grund. Dort steht, um der Liebe Gottes für Israel willen. Also es geht um die Ehre Gottes, aber es geht auch um die rein unverdiente Liebe und Güte Gottes für Israel. Ja, ich lese weiter in Vers 12. Höre auf mich, Jakob und Israel. Man beachte, wie oft dieser Aufruf kommt im neuen Abschnitt. Höret dieses, Vers 1, Haus Jakob. Und jetzt wieder, höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Wie wichtig ist es, auf Gottes Wort, auf die Bibel zu hören. Ich bin der da ist. Dieser Ausdruck im Hebräischen bedeutet, ich bin der ewig Unwandelbare. Ich der Erste, ich auch der Letzte. Alles geht von mir aus und ich werde auch das letzte Wort sprechen. Oder so wie das Hiob sagt, in Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat der Händel so wunderbar vertont im Messias. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dann, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, der Herr Jesus wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Das ist so wunderbar, wenn man all das Chaos heute sieht und wie Sicherheiten und Festigkeiten zusammenbrechen. Aber einer kommt am Schluss, der Letzte. Der Letzte auf der Erde stehen. Ja, ich lese weiter in Vers 13. Auch hat meine Hand die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Wieder stellt sich Gott als der Schöpfer vor, als der, der das Weltall und die Galaxien ausdehnt. Ich rufe ihnen zu. Allesamt stehen sie da. Gott hat die ganze Sternenwelt in der Hand. Und er ist es, der sie erschaffen hat. Versammelt euch, ihr alle, und hört, wer unter ihnen hat dieses verkündet, den der Herr liebt. Der wird sein Wohlgefallen vollführen an Babel und seinen Arm an den Chaldäern. Merken wir, es kommt wie ein Refrain ständig wieder, dieses Thema Kores. Und wir haben ja das schon früher, schon in Kapitel 42 schon gefunden, Kores. Das hat ja nicht begonnen in Kapitel 44, wie wir heute gelesen haben. Das zieht sich also durch diese Kapitel ständig hindurch, diese wichtige Prophetie. Den der Herr liebt, der wird sein Wohlgefallen vollführen an Babel und seinen Arm an den Chaldäern. Ich habe geredet, ja, ich habe ihn gerufen, diesen Kores. Ich habe geredet, ja, ich habe ihn gerufen. Ich habe ihn kommen lassen und sein Weg wird gelingen. Und jetzt die Anwendung. Naht euch zu mir, hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es wurde, bin ich da. Und nun hat der Herr, der Ewige, mich gesandt und sein Geist, sagt der Prophet Jesaja. Interessant, der Herr sendet ihn und der Geist Gottes sendet ihn. Da wird klar, der Geist Gottes ist eine Person, die sendet. Das ist genauso wie in Apostelgeschichte 13, da hat der Heilige Geist in der Gemeinde in Antiochien gesagt, sondert mir nun aus Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist hat Paulus zur Weltmission berufen und Barnabas. Und dann heißt es weiter in Vers 5, sie nun ausgesandt durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist beruft und sendet aus in die Mission. Er ist eine Person, die denkt, handelt und fühlt. Und da wird klar, dass es mindestens zwei Personen in der Gottheit gibt. Der Herr, der Ewige, hat mich gesandt und sein Geist. Der Heilige Geist wird auch Gott genannt in der Bibel. In Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Ananias, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Und gleich danach sagt er, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Logik, folglich ist der Heilige Geist Gott. Und er ist auch der Schöpfer, denn Elihu, ein Freund Hiobs, sagt in Hiob 32, der Geist Gottes hat mich erschaffen. Der Heilige Geist, Schöpfer der Menschheit. Der Vater auch, der Sohn auch. Der dreieine Gott hat gewirkt in der Schöpfung, in der Planung und dann in der Ausführung. Weiter, Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, zu tun, was dir wohltut. Der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Oh, dass du gemerkt hättest auf meine Gebote. Dann würde dein Friede gewesen sein wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie das Meereswogen. Und dein Same würde gewesen sein wie der Sand. Und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner. Sein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem Angesicht. Hier erklärt Gott, Israel muss durch viele Not hindurchgehen. Hätten sie doch auf die Bibel gehört. Das wäre nicht gekommen. Das war in der Verantwortung des Menschen. Die Menschen waren nicht einfach Schicksal einer göttlichen Zuvorbestimmung. Und da sehen wir, beides lehrt die Bibel klar, wie Gott souverän die Geschichte führt, seinen Ratschluss ausführt, aber der Mensch ist verantwortlich für sein Tun. Er ist nicht eine Marionette, die einfach blind programmiert wäre, sondern der Mensch wird von Gott zur Verantwortung gezogen und Gott sagt, hättest du doch gehört auf mein Wort, dann hättest du all diese Not nicht durchmachen müssen. Es gibt Nöte im Leben, die bringt Gott über uns als Erziehung, Hebräer 12. Aber es gibt Nöte im Leben, die müssten wir nicht erleben, die eine Folge unserer Sünde sind. Ja, wenn jemand seine Familie verlässt, Frau und Kinder, das bringt eine Katastrophe über ihn. Auch über ihn selbst, nicht nur über die Familie. Und das kann zu Situationen führen, vielleicht sieht man später ein, was man da kaputt gemacht hat, aber die Situation ist plötzlich so, dass man selbst, wenn man Vergebung bekommen hat, dass gewisse Dinge nicht mehr wiederhergestellt werden können, wie es vorher war. Und da sagt Gott, oh, hättest du gemerkt auf meine Gebote, dann würde dein Friede gewesen sein wie ein Strom. Aber es gibt Vergebung für den, der echt umkehrt. Und jetzt zum Schluss, wir wollen bei Kapitel 48 enden heute. Zieht aus Babel, flieht aus Chaldäa mit Jubelschall. Verkündet, lasst dieses hören, bringt es aus bis an das Ende der Erde. Sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Und sie dürsteten nicht, als er sie durch die Wüsten führte. Er ließ ihnen Wasser rieseln aus dem Felsen. Er spaltete den Felsen und Wasser flossen heraus. Kein Friede den Gesetzlosen, spricht der Herr. Interessant, zieht aus Babel. Ja, das würde ja passen. Damals unter Kores sind die Juden, wenn man die Kinder und Frauen dazu zählt, vielleicht etwa 200.000 aus Babel ausgezogen zurück ins Land der Väter. Aber hier steht, flieht aus Chaldäa. Die mussten aber damals nicht fliehen. Hier wird von einem Auszug und einer Flucht gesprochen. Nun, es war so, damals zogen sie aus Babel. Und viele gingen ins Land der Väter, um schließlich dem Messias zu begegnen. Aber leider, die Masse hatte den Messias, geboren in Bethlehem, verworfen. Und er wurde gekreuzigt. Und dann kamen die Römer, haben Jerusalem zerstört und viele Juden sind damals geflohen, außerhalb des Römischen Reiches, nach Babylonien. Und dann hat man nochmals einen Aufstand gegen Rom gemacht, um 132 nach Christus, aber die Römer haben das blutig niedergeschlagen und da gab es wieder eine Fluchtwelle von Juden, ganz besonders nach Babylonien. Und so waren dann nach 135 nach Christus über 1 Million Juden in Babylonien. Was ist das? Nochmals babylonische Gefangenschaft. Ja, irgendwie war das nie fertig. Es hatte immer Juden. Es ging ja nur ein Teil zurück aus Babylon. Und später kamen wieder ganz viele nach Babylon. Und das ging bis ins 20. Jahrhundert. Da gab es noch eine jüdische Gemeinschaft von 150.000 Juden. Aber in der Nazi-Zeit, als der Irak verbunden war, ideell mit Nazi-Deutschland, kam es zu einer Massenabschlachtung. gegen die Juden. Und dann begannen Tausende von Juden aus dem Irak zu fliehen. Flieht aus Chaldea. Und die kamen dann ins Land Israel. Und 1950 hat die irakische Regierung gesagt, also jetzt machen wir Schluss mit dieser illegalen Flucht der Juden. Alle, die gehen wollen, sollen jetzt gehen und dann ist Schluss. 104.000 haben sich angemeldet. Und alle sind bis 1952 ausgeflogen worden ins Land Israel. Und dann wurden die Juden wieder verfolgt und es gab wieder Fluchtwellen. Als dann die beiden Golfkriege vorbei waren, 2003, jetzt gibt es vielleicht noch etwas weniger als 30 Juden, alte Leute im Irak. Die ganze Judenheit ist hinausgegangen und zwar ausgezogen und geflohen. Zieht aus Babel hinaus, flieht aus Chaldea mit Jubelschall. Verkündet, lasst dieses hören, bringt es aus bis an das Ende der Erde. Also sogar in der Schweiz, ja? Soll man davon sprechen? Sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Und dann Vers 21 erinnert, wie Gott schon damals nach dem Auszug aus Ägypten gehandelt hat. Auch da hat er ein Volk befreit und eben durch die Schwierigkeit der Wüstenwanderung hindurchgeführt und Wasser aus dem Felsen gegeben. Und dieser Gott, der damals wirkte, dieser Gott wirkt auch in der Endzeit, wenn er die Juden in Flucht und Auszug aus Babylonien hinausführen sollte. Sieht man diese Sicht von Jesaja über die Jahrhunderte gleich nach ihm und dann bis in unsere Zeit und natürlich über unsere Zeit hinaus bis ins Tausendjährige Reich. Und dann endet der Text, kein Friede den Gesetzlosen, spricht der Herr. Wir haben ja gesehen, dass das Buch Jesaja besteht aus zwei großen Teilen, nicht zwei Autoren, ein Autor. Erster Teil, Kapitel 1 bis 39, zweiter Teil, 40 bis 66. Wobei der erste Teil ist unterteilt in vier kleinere Teile und der zweite Teil in drei kleinere Teile. So gibt es sieben Teile. Die machen Jesaja aus. Und eben hier, jedes Mal nach einem Teil kommt der Refrain, kein Friede dem Gesetzlosen. Und so wird eben, werden die Kapitel 40 bis 48 abgeschlossen mit diesem Refrain. Und dann werden wir nächstes Mal sehen, die Kapitel, das ist ein Schreibfehler, 49 bis 57, Trost durch Gottes Gnade. Und dann kommt der Refrain, 57, 21, kein Friede den Gesetzlosen. Und dann kommt der letzte Teil, Trost durch Gottes Herrlichkeit, 58 bis 66.